Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Ein paar von euch können sich vielleicht an ihn erinnern, an Jean-Rudolf von Salis. Er hat das Ideal vom verantwortungsvollen, zuverlässigen und gut informierten Journalist verkörpert. Während dem Zweiten Weltkrieg ist seine Stimme in der Wochensendung «Weltchronik» auf Radio Bärenmünster so etwas wie der Garant gewesen, dass der Krieg und der Nationalsozialismus vorbeigeht. Aber auch nach dem Krieg ist der Jean-Rudolf von Salis ein kritischer Zeitgenoss geblieben. Und seine Kommentare zu Ereignissen wie zum Beispiel der Vietnamkrieg oder Nahostkonflikt haben probiert mit seiner Aktualität. Beispiel aus dem Archiv von Radio DRS präsentiert mich jetzt der Hans-Peter Gschwend.
In die Berichtswoche fallen zwei Daten, die voraussichtlich zu den bedeutungsvollsten und folgenschwersten des gegenwärtigen Krieges gezählt werden müssen. Am 4. Juni hielten amerikanische und englische Truppen ihren Einzug in Rom und am 6. Juni begann die Invasion Frankreichs durch die englische und amerikanische Armee. Dies geschah genau 4 Jahre nach dem Rückzug der geschlagenen britischen Expeditionsarmee aus Dünkirchen, fast 4 Jahre nach der Kriegserklärung Mussolinis an England und Frankreich. Am historischen Balkon des Palazzo Venezia in Rom, von dem aus Mussolini den Eintritt des faschistischen Italien in den Krieg verkündet hatte, wehen seit einigen Tagen friedlich nebeneinander die britische, amerikanische und italienische Fahne.
Auf die Stimme haben die Hörerinnen und Hörer von Radio Beromünster seit dem Sommer 1940 jede Woche gewartet. Die Stimme von Jean-Rudolf von Salis, der gern am Freitag am Abend um 10 ab 7 eine Viertelstunde lang zusammengefasst und dargestellt hat, was im Zweiten Weltkrieg militärisch und politisch passiert ist. Damals hat man die Stimme allerdings nicht in dieser Qualität gehört, wie gerade vorhin im Bericht vom 9. Juni 1944 über die Invasion der Alliierten in der Normandie und ihren Vorstoss zu Italien. Der Ausschnitt, den ihr gehört habt, hat der von Salis später nachgesprochen. Ursprünglich haben die Berichte eher so getönt.
Nach der Erledigung dieses Traktandums ging auch der Sicherheitsrat auseinander. Gemäß den Satzungen wird der Sicherheitsrat bereits im Frühjahr zu einer neuen Session zusammentreten. Die Generalversammlung wird ihrerseits nicht, wie sie es nach den Satzungen tun könnte, ein Jahr warten, um von neuem zu tagen, sondern bereits im nächsten September eine neue Tagung abhalten.
Das ist eine Aufnahme von der Weltchronik vom 22. Februar 1946 über die erste Sitzung von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Eine Aufnahme, aber eine Schellackplatte. Dann hat Radio Beromünster noch keine Tonbänder gehabt. In dieser Qualität haben während dem Weltkrieg auch ausserhalb der Schweiz Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen die Berichte gehört. Mit wahrscheinlich noch offeneren Ohren als die Schweizer, weil sie vom Krieg ganz direkt betroffen waren. Und wie wichtig ihnen die Berichte waren, lässt sich daraus ablesen, dass sie unter der Nazi-Herrschaft unter Umständen das Leben riskiert haben, wenn sie sich die Informationen geholt haben, die an der Lügenpropaganda widersprochen haben. Heute ist es unbegreiflich, dass man dann die Sendungen von Jean-Rudolf von Salis nicht aufzeichnet und archiviert hat. Aber nicht einmal der Autor hat gewusst, wie wichtig seine Berichte an den unterdrückten Menschen waren. Wenn die von ihm nicht schon sehr früh und gang wieder gehört hätten, dass der Weg von Hitler und seinen Verbündeten zur Weltherrschaft langsam und dann gang schneller in die Niederlage führt, wären sie vermutlich verzweifelt. In einem Vortrag für den Norddeutschen Rundfunk von 1964 erinnert sich der von Salis.
Was hatte es mit dieser Weltchronik auf sich? Sie war natürlich in erster Linie für die schweizerische Öffentlichkeit bestimmt. Sie sollte orientieren und zur Meinungsbildung beitragen. Später habe ich vernommen, dass meine Sendungen in Deutschland und im besetzten Europa abgehört wurden, trotz dem großen Risiko, das für die Hörer damit verbunden war. Ich beklagte, dass dieses verbotene Abhören einigen Menschen zum Verhängnis geworden ist, sei es, dass sie dabei erwischt wurden, sei es, dass sie bei Luftalarm sich nicht in Sicherheit brachten und getötet wurden. Aber ich habe nach dem Kriege auch unzählige Dankesbriefe erhalten. Und obgleich seit jenen dunklen Tagen viele Jahre vergangen sind, werde ich in Deutschland, in Elsass, in Österreich und anderswo immer noch auf meine damaligen Sendungen hin angesprochen. Am meisten hat es mich gewundert, dass man mir immer wieder versicherte, diese Sendungen hätten vielen Hörern Trost gebracht. Weshalb waren sie trostreich, fragte ich mehr als einmal. Denn genau besehen waren es nichts als sachliche Darstellungen des politischen und militärischen Kriegsgeschehens, also Lageberichte, Analysen der Weltlage.
Gerade die Sachlichkeit hat die Berichte von Jean-Rudolf von Salis so wichtig und wertvoll gemacht. Die Sachlichkeit hat seinem Charakter entsprochen und seinen Prinzipien als wissenschaftlicher Historiker. Um die Sachlichkeit, die man von seinen Publikationen und seinen Lehrveranstaltungen an der ETH Zürich her kennt hat, ist vermutlich der Grund gewesen, warum der Bundesrat Marcel Pilegola der von Salis dazu gedrängt hat, der Journalist Herbert von Moos als Autor von der Weltchronik zu ersetzen. Die beliebte und einzige aussenpolitische Sendung von Radio Beromünster hat es nämlich schon seit 1936 gegeben. Und betreut hat sie der Herbert von Moos. Der hat seine Kritik am Nationalsozialismus und an der Expansionspolitik von Hitler gern wieder offen gesagt. Und das hat nicht in die vorsichtig anpasserische Haltung von der offiziellen Schweiz gepasst. Im erwähnten Vortrag hat der Jean-Rudolf von Salis dargestellt, warum das er in seinen Kriegsberichten nicht geurteilt und kommentiert hat.
Seine wissenschaftliche Schulung gestattete ihm nicht,
hat er über sich selber gesagt,
Propagandameldungen der kriegführenden Mächte zu übernehmen, und die neutrale Politik seines eigenen Landes, der Schweiz, gestattete in Kriegszeiten auch keine betonte Parteinahme. Überdies sorgte die Zensur der Armee mit ihren Weisungen für Maßhalten im Urteil. Kritik an fremden Staatsoberhäuptern und Regierungschefs war untersagt. Werturteile mussten mit der nötigen Zurückhaltung ausgesprochen werden. Die wissenschaftliche und die politische Vorsicht in der Berichterstattung begegnete sich übrigens mit meinem Temperament, das nicht kämpferisch ist, mit meiner Abscheu vor dem Lautstarken und Schrillen. So tief meine Abneigung gegen die faschistischen und nationalsozialistischen Ideologien und ihre Repräsentanten von jeher war, es wäre mir wie eine Erniedrigung erschienen, wenn ich mich auf den gleichen Ton herabgelassen und zu ihrer Bekämpfung mich des gleichen abgeschmackten Wortschatzes bedient hätte. Simplifizierungen waren mir immer zuwider.
Im Jahr 1914, wo der Erste Weltkrieg ausbrochen ist, ist ein tiefer Riss durch die Schweiz gegangen. In der welschen Schweiz hat die Mehrheit Partei genommen für die Franzosen und Engländer, in der deutschen Schweiz hat es starke Sympathie für die Deutschen gegeben. Der Schweizer Schriftsteller und Nobelpreisträger Karl Spitteler hat dann eine sehr viel zitierte Rede gehalten. Unser Schweizer Standpunkt. In dieser Rede hat der Spitteler seine Landsleute gemahnt, die Kriegszeit ohne Kampfgeist und parteiische Haltungen zu bestehen. Die Rede hat er im Zweiten Weltkrieg wiedergelesen, erinnert sich der von Salis. Und die Haltung hat es ihm möglich gemacht, die Situation besser zu verstehen und zu durchschauen. Ein anderer Dichter, der Franz Werfel, hat der von Salis schon vor dem Krieg in dieser Haltung bestärkt. Der von Salis hat in einem Artikel möglichst objektiv dargestellt, was zum Anschluss von Österreich an Hitler-Deutschland geführt hat. Der Werfel, der aus Österreich emigrieren musste, hat den Artikel gelesen und dann in einem Gespräch mit dem von Salis gelobt.
Etwas verwundert wandte ich ein, aber diese Darstellung ist doch ganz unpolemisch. Gerade deshalb sei sie zutreffend, erwiderte er, und wörtlich, Analyse ist die beste Polemik. Ich glaube, ich habe diesen Ausspruch Werfels lange im Gedächtnis behalten. Er wurde bewusst oder unbewusst zum Leitsatz meines Verhaltens in den Wochenchroniken, die ich jeden Freitag im Kriege verfasst und gesprochen. Analyse ist die beste Polemik.
Drum hat der von Salis möglichst viele Informationen aus den verschiedensten Quellen gesammelt. Aus Zeitungen, aus Gesprächen mit befreundeten Diplomaten und Journalisten und er hat stundenlang Berichten und Kommentare von ausländischen Radiostationen gehört. Natürlich auch von den Deutschen.
Es mussten Hitlerreden abgehört werden, mit ihren so merkwürdig penetranten, aus den Eingeweiden kommenden Sätzen, so dass man zur Beruhigung der Nerven dazu eine Zigarre rauchte. Denn Hitler war ein Meister des drohenden Tones, der unheilverkündenden Wendung. Aber der Stilist und Artist, auch der Sophist des Regimes, war Goebbels, der seine Sätze feilte und seine Diktion pflegte, sich auf die hohe und die tiefe Lage verstand, einschmeichelnd und zynisch.
Gerade weil er gewusst hat, wie man mit Wort und mit dem Medium Radio Menschen manipulieren kann, hat der Jean-Rudolf von Salis auch gewusst, dass er mit seinen Berichten eine grosse Verantwortung hat.
Worte im Krieg sind nicht Literatur. Sie gehören zu den Taten. Sie künden diese an oder sie bekennen sich zu ihnen. Sie sollen anfeuern, überzeugen, überreden, wenn nötig, bekehren.
Während dem Krieg sind Zeitungen und das Radio auch in der Schweiz zensiert worden. Aber von Salis sei Vorsicht gegenüber den Quellen, sei Vorsicht gegenüber der Versuchung, die eigene Meinung wichtiger zu nehmen als Fakten und sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Hörerschaft haben dazu geführt, dass der Zensor mit seinen Berichten wenig bis nichts hat zu tun gehabt.
Verantwortlich war ich bloß gegenüber der Generaldirektion der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft, der ich jeden Freitag mein in den Morgenstunden verfasstes Manuskript von Zürich aus als Eilbrief nach Bern sandte, worauf ich abends, wenn ich ins Studio kam, meist das Vermerk auf einem Manuskript fand, von Bern aus in Ordnung. Manchmal ersuchte man mich um eine stilistische Änderung. Seltener waren Striche des zensurierenden Beamten. Mit der Zeit verschwanden diese Striche fast ganz. Um 19.10 Uhr sprach ich. Sendezeit 15 Minuten.
Wichtig ist es für von Salis gewesen, dass man seine Sachlichkeit nicht verwechselt hat mit Gesinnungslosigkeit.
Man muss unterscheiden zwischen der Gesinnung, die kein Mensch ganz verleugnen kann, und der sachlich-kritischen Beurteilung der realen Vorgänge. Was die Gesinnung betrifft, kam es für mich nie in Frage, in irgendeinem Punkte der Ideologie Mussolinis und Hitlers, geschweige denn ihren unmenschlichen und räuberischen Methoden, Sympathie entgegenzubringen. Die Ermordung Matteottis in Italien, die Mordnacht vom 30. Juni 1934 in Deutschland, hatten endgültig über diese Frage entschieden. Meine langjährigen historischen Forschungen über die Zeit Napoleons und die Opposition gegen ihn hatten bewirkt, dass ich selbst für einen hervorragenden Feldherrn und Organisator wie Napoleon nie so etwas wie Heldenverehrung empfunden habe, sondern mit Geist und Herz auf der Seite derjenigen stand, die gegen seine Tyrannei, gegen seine Polizeimethoden, gegen seinen Größenwahn sich aufgelehnt hatten.
Die grosse Stärke vom Historiker von Salis ist auch die Stärke von seinen Kriegsberichten gewesen. Er hat nicht von isolierten Ereignissen geredet, er hat Beziehungen und Einflüsse gezeigt, die zwischen verschiedenen Ereignissen bestehen, und er hat auch gezeigt, wie gegenwärtige Ereignisse von Vergangenem, von der Geschichte mitbestimmt sind. Ein Beispiel, der Bericht über den 22. Juni 1941, das war der Tag, wo die deutsche Wehrmacht Russland überfallen hat. Und das, hey, weitsichtig ist auch dann vermutet, ist der Anfang vom Ende der deutschen Militärmacht gewesen.
Ich bekenne, dass an jenem strahlenden Sommersonntagsmorgen, als wir die Eröffnung des Russlandfeldzuges vernahmen und abends Churchill über den Rundfunk sprach, für die meisten von uns der Ausgang des Krieges mit der größten Wahrscheinlichkeit feststand. Welches Abenteuer! Im Rücken das Meer mit England und hinter diesem Amerika, unter deutscher Besetzung eine Menge Völker, die von Stund an begannen, ihre Mutlosigkeit zu vergessen und Morgenluft zu wittern, vor den deutschen Armeen der unermessliche russische Raum, aus dem noch kein Eroberer als Sieger heimgekehrt war. Wir lasen Voltaires Karl XII., Tolstois Krieg und Frieden nach einiger Zeit, erschien in französischer Übersetzung auch die vorzügliche Geschichte des Feldzugs Napoleons in Russland von dem russischen Historiker Eugen Tarle. Alle Namen von Flüssen und Städten, um deren Besitz die Russen einst gegen die Schweden und gegen die Franzosen gekämpft hatten, erschienen von neuem in den Heeresberichten aus Berlin und Moskau. Die Entlastung, die dadurch für England eintrat, der Blockadering, der sich seit dem 22. Juni endgültig und fest um Deutschland schloss, die Koordinierung zwischen der britischen und der sowjetischen Kriegführung, über die in Moskau von den gleichen Generalen verhandelt wurde, die sich im Sommer 1939 nicht über einen Bündnisabschluss hatten einig werden können, das Treffen Churchills mit Roosevelt, das erste seit Kriegsausbruch, auf einem Kriegsschiff im Atlantik. Ihr Beschluss, Russland ein Höchstmaß von Hilfe zuteilwerden zu lassen. Die Herstellung eines britisch-sowjetischen Verbindungsweges durchs Iran. Die Inbesitznahme von Stützpunkten auf Island und Spitzbergen durch die Westmächte. Das eine folgte dem anderen auf dem Fuße nach, während die Wehrmacht auf breiter Front in Russland Geländegewinne erzielte und die Sowjettruppen sich zurückziehen mussten. Ich verglich den Kalender Hitlers mit demjenigen Napoleons, der seinen Russlandfeldzug zwei Tage später, am 24. Juni, begonnen hatte und erwähnte am 12. September, 12 Wochen nach Hitlers Kriegserklärung an die Sowjetregierung, dass Napoleon im Jahre 1812 im Laufe von 12 Wochen Moskau erreicht und besetzt hatte. 8 Tage später zitierte ich Hitlers Erklärung: Die Voraussetzung sei geschaffen worden zu dem letzten Hieb, der noch vor Einbruch des Winters diesen Gegner Russland zerschmettern soll. Und die zuversichtliche Diagnose des Reichspressechefs Dr. Dietrich: Der Feldzug im Osten ist militärisch entschieden, die russische Front an ihren wesentlichen Punkten zersägt und zerschmettert. Ende Oktober hieß es in einem Berliner Kommentar, die Entscheidungsschlacht im Osten habe der Sowjetmacht das Rückgrat gebrochen. Aber die Russen leisten vor Moskau, vor Leningrad, vor Kharkov verbitterten Widerstand, stelle ich in der gleichen Sendung fest.
Die Ausschnitte aus Berichten von Jean-Rudolf von Salis über den Anfang vom Russlandfeldzug von den Deutschen im Sommer 1941 sind ein Beispiel für einen weiten Horizont, wo der von Salis die Kriegsereignisse drinnen gesehen und in der Weltchronik von Radio Beromünster dargestellt hat. Das war, wie gesagt, seine grosse Stärke gewesen. Aus heutiger Sicht ein grosser und irgendwie unverständlicher Schwachpunkt ist, dass er die Vernichtung von Juden und anderen verachteten Minderheiten in den Konzentrationslager nie direkt dargestellt und nur einmal mit einem Zitat von Hitler erwähnt hat. Erstaunlich ist auch, dass er in der Radiorede von 1964, wo wir jetzt Ausschnitte daraus gehört haben, das Thema wieder ausklammert hat. Das Einzige, was er ganz allgemein zum Thema Leiden sagt:
Der Leiden, die über die Menschen gekommen, wurde wiederholt Erwähnung getan. Desgleichen der Energien, des Opfergeistes, des Heroismus, der Erfindungsgabe, die überall durch den Krieg geweckt und in sein zerstörerisches Unternehmen angelegt worden waren.
Im April 1940 hat der von Salis einen Satz aus der Weihnachtsbotschaft von Papst Pius XII. Zitiert. Dem Papst, der ja auch eine klare Haltung gegenüber den Konzentrationslager hat vermissen.
Der Lebenswille eines Volkes darf niemals gleichbedeutend sein mit dem Todesurteil über ein anderes Volk.
Mit dem war aber nicht das jüdische Volk gemeint, sondern die Norweger, die sich gegen Angriff der deutschen Wehrmacht verteidigt haben. Man darf den blinden Fleck in der Weltchronik von Jean-Rudolf von Salis nicht überschauen, aber man darf auch nicht einfach aus der heutigen Sicht und der heutigen Kenntnis darüber urteilen. Der Chronist hat sich auf die Informationen gestützt, die in meiner Insel im Kriegsgeschehen mit geschlossenen Grenzen, mit Zensur und Propaganda zur Verfügung standen. Und sein Blick ist auf Aussenpolitik, Strategien, militärische und diplomatische Ereignisse gerichtet gewesen. Dank der Weltchronik ist der Jean-Rudolf von Salis für seine deutschsprachigen Zeitgenossen einer der populärsten Schweizer Publizisten geworden. Seine wichtigsten historischen und politischen Schriften hat er aber nach dem Krieg geschrieben. Das bekannteste ist seine Weltgeschichte der neuesten Zeit. Eine Art eine aufgeschaffene und ausgeweitete Fassung von der Weltchronik. Nach wie vor ist es im Grundsatz von Ausgewogenheit und Sachlichkeit treu geblieben. In Teilen von diesen Schriften und auch in seinen Radiosendungen nach dem Krieg hat er aber nicht selten klar und pointiert zu den Ereignissen und Zeitströmungen Stellung genommen. Besonders, wenn es um die Offenheit der Schweiz gegenüber Europa und der Welt ist gegangen und mit Blick aufs Ausland, ganz besonders im Urteil über die amerikanische Aussenpolitik im Kalten Krieg und über den Nahostkonflikt. Zu diesen Themen jetzt ein paar Beispiele. Zuerst aber noch ein Ausschnitt aus einem Radiokommentar über China nach dem Tod von Mao, gesendet auf DRS2 am 5. November 1976 in der Rubrik «Der Kopfhörer». Ein Kommentar, die für uns heutige Hörer besonders interessant ist, weil ja in China wieder eine grosse Umwälzung stattfindet.
Es steht in China kaum eine Entmaoisierung in Aussicht. Das Andenken des großen Vorsitzenden und Gründers der Kommunistischen Partei Chinas wird nicht angetastet. Sein Name kann weiterhin den Zwecken des Regimes dienen, dessen Prinzipien nicht in Frage gestellt werden. Maos einbalsamierte Leiche wird in einem Mausoleum ausgestellt, seine Werke werden unter der Oberleitung Hua Kuofengs herausgegeben. Was aber in Angriff genommen werden soll, die sachliche, praktische, von störender Agitation befreite Förderung von Industrie und Technik, von Landwirtschaft und Verteidigung unter der Leitung einer Funktionärselite, dürfte Maos Ideal einer fortwährenden Erneuerung des revolutionären Gedankengutes kaum entsprechen. Mit dem Sturz der Ideologen und Propagandisten ist rasch und brutal der Machtkampf zugunsten der hohen Kader entschieden worden. Dieser Vorgang ist typisch für eine nachrevolutionäre Epoche. Die einst den staatsrevolutionierende und erobernde Ideologie wird fortan konservativ ausgelegt und angewandt. Sie hat der Partei und Staatsautorität zu dienen, nicht sie zu kritisieren und anzugreifen. Im kommunistischen Sprachgebrauch nennt man diese Abwendung von der revolutionären Massenbewegung, die oft mehr von Intellektuellen und Kulturschaffenden als von den Massen getragen wird, Revisionismus. Mao, der in der russischen Revolution sein Vorbild erblickt hatte, musste feststellen, dass in der Sowjetunion nicht mehr der revolutionäre Elan das treibende Element war, sondern ein Apparat mit seiner Bürokratie, Polizei und Armee über die Massen herrschte. Mao bekämpfte in China, was er die ökonomische Abweichung nannte. Nicht den materiellen Gütern gab er den Vorrang, sondern dem revolutionären Gedankengut. Freilich gab er gelegentlich seiner Befürchtung Ausdruck, dass die Entwicklung anders verlaufen und sich von den großen revolutionären Lehrern abwenden könnte. Was in China voraussichtlich eintreten wird, hat Ähnlichkeit mit der Wendung von Lenin zu Stalin, das heißt zur Industrialisierung und Technokratie, zur unbestrittenen Staatsautorität und zur Ausschaltung der alten und auch der jungen revolutionären Garde. Das war nach den Tumulten der Französischen Revolution nicht viel anders. Auf die Jakobiner und den wirtschaftlichen Marasmus folgte der Revolutionsgeneral Bonaparte. Er tastete die großen Errungenschaften der Gleichheit vor dem Gesetz und der politischen Gleichheit aller Bürger nicht an, aber er baute einen stabilen Staat, eine geordnete Wirtschaft und eine starke Armee auf. Und er hasste und unterdrückte die Ideologen.
Die Kraft, die Darstellung vom Übergang von der Herrschaft von Mao zur Herrschaft von Deng Xiaoping nach dem Tod von Mao im September 1976, tönt mehr wie eine professorale Vorlesung als wie ein Kommentar. Anders aber ist es bei Themen, die am Jean-Rudolf von Salis näher waren als China und bei Entwicklungen, die er für besonders gefährlich für die Welt und für die Schweiz angeschaut hat. Zu diesen Themen gehört die Aussenpolitik der Vereinigten Staaten im Zeichen des Kalten Krieges und besonders die Phase der Aussenpolitik der USA, die Henry Kissinger bestimmt hat. Im Radiokommentar vom 1. Dezember 1972, zur Zeit, wo der Kissinger noch nationaler Sicherheitsberater von Präsident Nixon war, hat er von Salis das Gespann der beiden noch positiv gesehen, weil sie von der konsequenten Ideologie des Kalten Krieges abgerückt und auch von der Praxis der amerikanischen Regierungen nach dem Krieg, Europa einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen.
In einer vor 3 Jahren veröffentlichten Abhandlung schlug Kissinger Korrekturen an der lange Zeit ideologisch begründeten Politik Washingtons vor. Korrekturen, die an die Stelle der Liturgie des Kalten Krieges, wie er sich ausdrückt, zu treten hätten. Und wörtlich, die militärische Bipolarität hat die politische Multipolarität nicht nur nicht verhindern können, sie hat sie ermutigt. Heute bestehe das Paradox darin, dass ihre militärische Macht die Supermächte befähigen, sich gegenseitig zu zertrümmern, aber nicht diese Kapazität auf die Politik zu übertragen. Und weiter, Je mehr die NATO auf dem Nuklearkrieg als der Abwehr von jeder Form des Angriffs beruhte, desto weniger glaubwürdig schien diese Garantie. Die kleineren Länder seien zerrissen zwischen ihrem Bedürfnis nach Schutz und ihrem Wunsch, sich der Herrschaft der Großen zu entledigen. Wenn aber Amerika bereit sei, die europäische Autonomie anzuerkennen, müsse auch Europa einen gewissen Grad von amerikanischer Autonomie anerkennen. Amerika könne auch nicht der Garant jeder nicht-kommunistischen Weltgegend sein. Für kein Land, sagt Kissinger, wäre es weise, gleichzeitig an allen Stellen des Erdballs in jedem Augenblick aufzutreten. Nixons pragmatische Art, die Beziehungen zu den anderen Mächten, insbesondere zur Sowjetunion und zu China, neu zu gestalten, stimmt mit Kissingers Ansicht überein, das Atomzeitalter zwinge zu einem gewissen Grad der Zusammenarbeit und zu einer absoluten Begrenzung von Konflikten.
Ein bisschen mehr als zwei Jahre später hat der von Salis aber enttäuscht festgestellt, dass die amerikanische Aussenpolitik ein Wirrwarr ohne Kompass ist. Unterdessen ist der Kissinger am Präsident Nixon sein Außenminister geworden.
Je mehr Kommentare, Analysen und Äußerungen von führenden amerikanischen Persönlichkeiten man liest, desto schwieriger ist es, sich von der zukünftigen Gestaltung der Außenpolitik der Vereinigten Staaten ein Bild zu machen. Für Europa und andere Weltteile ist dieser Zustand ziemlich verwirrend. Denn wenn offizielle Äußerungen aus dem Munde des Präsidenten oder seines Staatssekretärs zwar die Absichten der gegenwärtigen Administration aufzeigen, so stellen sich doch zwei Fragen. Erstens, wird die Nixon-Kissinger-Politik zum Ziele führen? Zweitens, werden nicht von der amerikanischen öffentlichen Meinung und dem Kongress bereits eine oder mehrere Alternativen zu dieser Politik ins Auge gefasst? Wenn man die in der Zeitschrift Dialogue veröffentlichte Begründung der sogenannten realistischen oder Machtpolitik der Vereinigten Staaten, die auf der Idee der Interdependenz der Großmächte beruhe, mit dem Artikel von George Kennan in der neuesten Nummer von Foreign Affairs und beide mit der letzten Kolumne von Joseph Kraft vergleicht, dann besteht dieser Strauß aus sehr verschiedenen Blumen.
Nebst der Europapolitik vom Duo Nixon-Kissinger hat der von Salis die amerikanische Vietnampolitik ganz grundsätzlich kritisiert. Am deutlichsten im Radiokommentar vom 12. Januar 1973. Anlass ist die besonders heftige und brutale Bombardierung von Nordvietnam durch die Amerikaner im Dezember 1972 gewesen.
An diesem Jahresbeginn kommt kein Politiker und kein politischer Kommentator an der Tragödie des Vietnamkrieges vorbei. Die Maßlosigkeit und Grausamkeit der amerikanischen Bombardierungen von Hanoi und Haiphong in der zweiten Dezemberhälfte erschweren jeden Versuch einer objektiven Erklärung dieses Vorgehens, das den Charakter einer Terroraktion hatte.
Der von Salis hat die Barbarei umso entschiedener geißelt, als kurz vorher der Kissinger mit dem nordvietnamesischen Politiker Le Duc Tho ein Abkommen getroffen hat, das praktisch das Ende vom Krieg ermöglicht hat. Die Bombardierung von Nordvietnam ist also nicht nur unmenschlich, sondern auch unnötig gewesen, meint der von Salis, und nimmt das zum Anlass, für den Vietnamkrieg ganz grundsätzlich als sinnlos zu verurteilen.
Dieser Krieg litt von Anfang an unter schwer erklärlichen Widersprüchen. Kennedy hatte bereits Truppen nach Südvietnam entsandt, als er zu seinem Berater Arthur Schlesinger sagte, der Krieg in Vietnam kann nur gewonnen werden, wenn es ihr Krieg bleibt. Wenn es der Krieg des weißen Mannes würde, würden wir ihn verlieren, wie ihn vor uns die Franzosen verloren haben. Zitat geschlossen. 9 Jahre später hat Präsident Nixon mit dem Rückzug des amerikanischen Expeditionsheeres und seinem Programm der Vietnamisierung des Krieges faktisch dieser Ansicht beigepflichtet. Eine New Yorker Zeitung veröffentlichte ein Interview eines in Vietnam vielfach ausgezeichneten amerikanischen Obersten, der sich aus Enttäuschung über die verfehlte Kriegführung seines Landes nach Australien abgesetzt hat. Dieser Oberst Hackworth mit Namen erklärte, die Vietnamisierung war der Traum eines Werbeberaters. Er beschuldigte außerdem die US-Armee, sie habe gelogen, als sie sagte, sie könne den Krieg gewinnen. Auch habe sie die Offiziere und Truppen für diesen Kampf unrichtig ausgebildet.
Für Jean-Rudolf von Salis war klar, die gesamte amerikanische Vietnampolitik war von der Überzeugung bestimmt.
Es handle sich um eine vom kommunistischen Block gelenkte Offensive. Ho Chi Minh sei eine Marionette der Chinesen, ohne zu sehen, dass es sich um einen kämpferischen Nationalismus in kommunistischem Gewand handelte, der die Einheit und Unabhängigkeit des geteilten Vietnam zum Ziele hatte und dabei sehr vorsichtig zwischen den sowjetischen und den chinesischen Freunden die eigene Unabhängigkeit zu wahren trachtete.
Anders als seiner Zeit in der Weltchronik klammert Jean-Rudolf von Salis in der Kritik an der amerikanischen Aussenpolitik die moralische Frage nicht aus. Ein Ausschnitt aus einem Radiokommentar vom 2. August 1974.
Sicher ist nur, dass das Amerika Nixons und Kissingers keinen großen Wert auf die Verteidigung von Freiheit und Menschenrechten legt. Das zeigte sich in vielen Fällen, wo die Vereinigten Staaten in anderen Ländern Zwangsherrschaft dem Risiko der Freiheit vorzogen. Die Friedensregelung in Vietnam ist nur das unmenschlichste Beispiel für ein Diktat, das einem unglücklichen Volk auferlegt wurde. Das Bestreben, überall auf der Welt den Status quo aufrechtzuerhalten, um den Risiken einer Alternative auszuweichen, hat in letzter Zeit wiederholt dem amerikanischen Außenminister unangenehme Überraschungen beschert.
Deutliche Worte. Deutliche Worte auch, wenn der Jean-Rudolf von Salis auf das Verhältnis von den USA zu Israel zu reden kommt. Zum Beispiel im August 1974, nach dem Krieg von Ägypten und Syrien gegen Israel im Oktober 1973.
Dass Amerika einerseits Israel mit Geld und Waffen unterstützt und auf der anderen Seite die wirtschaftliche und technologische Entwicklung und damit auch die militärische Macht der arabischen Staaten fördert, könnte auf weite Sicht verhängnisvolle Auswirkungen haben. Aufrüstung hat noch nie die Versöhnung und den aufrichtigen Friedenswillen gefördert.
Der Schluss von dem Radiokommentar im August 1974.
Im Ergebnis führt eine Politik, die auf die Völker und Menschen keine Rücksicht nimmt, zu Explosionen, die die Kreise der Supermächte verwirren müssen.
Trotzdem, dass man sich schon dann hätte in die Nessel gesetzt, wenn man den Nahostkonflikt mit unverstelltem Blick auf beide Seiten kommentiert hat, hat der Jean-Rudolf von Salis sich nicht hindern lassen, die Ergebnisse von seiner historisch-zeitkritischen Analyse offen zu formulieren. So zum Beispiel am 1. November 1974.
Es ist fast nicht möglich, über den Nahen Osten zu reden, ohne einen leidenschaftlichen Widerspruch der einen oder der anderen herauszufordern. Bei dieser einzigartigen Konfliktlage muss sogar jeder redliche Mensch in sich selber Widersprüche überwinden, wenn er versucht, sich eine Meinung über dieses Problem zu bilden. Es handelt sich dabei nicht um eine alltägliche politische Frage, bei der Macht oder Schwäche, Recht oder Unrecht mehr oder weniger klar zutage treten. Machtpolitisches und moralisches, strategisches und nationales, auch religiöses und ideologisches sind so eng ineinander verwoben, dass alles miteinander wie ein Netz die Konfliktparteien umspannt und alle verletzt, wenn einer versucht, dieses Netz mit Gewalt zu zerreißen. Und von beiden Seiten ist schon so oft und so viel Gewalt angewendet worden, dass lauter Risse und Schäden entstanden sind, viel Unrecht geschehen und eine Menge Blut geflossen ist. Eine echte Tragödie kennt man immer daran, dass beide Seiten sich auf ein Recht, auf das, was sie als ihr Recht betrachten, berufen können.
Nach einem kurzen Rückblick auf den Sechstagekrieg von 1967 und auf den Oktoberkrieg von 1973, wo beide mehr Probleme zurückgelassen als gelöst haben, kommt der von Salis auf das Grundproblem zu sprechen, was sich seither ändern noch verschärft hat.
Die Politik der kleinen Schritte, die von Dr. Kissinger eingeleitet wurde, spaltet das israelische Volk in Falken und Tauben. Sie wird von der Unerschütterlichkeit der arabischen Staaten, die auf die Zurückgewinnung der von Israel besetzten Gebiete nicht verzichten können oder wollen, behindert. Nicht genug damit, dass Israel nichts von einer Wiederherstellung seiner alten Grenzen wissen will, wird diese Frage von dem viel bedrohlicheren Problem des palästinensischen Nationalismus bereits überschattet. Israel erblickt im Widerstand und in den Forderungen der Palästinenser ausschließlich eine Frage des Terrorismus. Die arabischen Staaten, deren Einigung und Stärkung seit dem Sechstagekrieg rasche Fortschritte gemacht hat, fordern für die Palästinenser das Recht auf einen eigenen Staat. Geschichte kann in der Politik gebraucht, aber auch missbraucht werden. Die Regierung, die in Israel das Triumvirat Meir, Dayan, aber Eban abgelöst hat, bekämpft im eigenen Land eine annexionistische Richtung, die Judäa und Samaria unter Berufung auf das Alte Testament als Eres Israel, das heißt als ein historisch-religiös dem jüdischen Volk zugehörendes Land für den Staat Israel in Anspruch nimmt. Die Palästinenser und mit ihnen bedeutende Heiligtümer des Islam befinden sich seit mehr als 1000 Jahren in Palästina, was ebenfalls als religiöses und historisches Argument von den Arabern geltend gemacht wird. Die orientalischen Christen endlich, die unter den Palästinensern, auch den Syrern und Libanesen, zahlreich sind, berufen sich darauf, dass Palästina das heilige Land der Christen ist. Unlösbar mit allen drei Religionen aber ist die Stadt Jerusalem verbunden. Man ist heute weiter denn je zuvor vom Geiste Nathans des Weisen entfernt, der diesen drei Religionen das Recht zugestand, gleichberechtigt vor dem Herrn der Himmel zu sein, und sie ermahnte, im Geiste der Menschenliebe und Toleranz miteinander zu leben. Der Chauvinismus ist einmal mehr die Kraft, die stärker ist und schwerer wiegt als alles andere.
Der West-Ost-Konflikt zu Sowjetzeiten, der Eurokommunismus, die Integration von Europa und die Entwicklung in Afrika nach der Dekolonialisierung, das alles waren wichtige Themen in den Kommentaren von Jean-Rudolf von Salis im Radio. Und dabei hat er immer die Rolle von den Ideologien in der Politik kritisiert. Ganz besonders die Ideologie, die die Welt während einem halben Jahrhundert gespaltet hat. Die Ideologie vom Kalten Krieg.
Die vereinfachende Publizistik und Propaganda des Kalten Krieges hat mit den Begriffen kommunistischer Block und freie Welt operiert. Es hatte den Anschein, als ob die Beziehungen der Staaten und Staatengruppen zueinander fast ausschließlich ideologisch bestimmt seien. Am stärksten ausgeprägt war dies in den Vereinigten Staaten von Amerika der Fall, wo eine Zeit lang eine Art Kreuzzugstimmung gegen alles, was auf der Welt kommunistisch oder mit Kommunismus verwandt war, herrschte.
Die Ideologie vom Kalten Krieg hat auch in der Schweiz eine Zeit lang die Politik bestimmt. Und die Sorge um diese Entwicklung hat Jean-Rudolf von Salis mehr als einmal aus der Reserve gelockt. Er hat die beiden Ideale von einem weltoffenen und demokratische Land gefährdet gesehen. Tatsächlich sind in einer fast hysterischen Neuauflage von der geistigen Landesverteidigung jegliche Versuche zu einer Öffnung gegenüber Menschen und Ideen aus der sogenannten sozialistischen Welt wie ein Landesverrat brandmarkt worden. 1963 ist ein Buch mit dem Titel «Das Unbehagen im Kleinstaat» herausgekommen. Autor ist der liberal-konservativ Germanistikprofessor an ETH, der Schriftsteller und Offizier Karl Schmid. Das Buch hat am von Salis Gelegenheit gegeben, die Problematik anzusprechen.
Ich stelle mir vor, dass das neue Buch von Karl Schmid in späterer Zeit als ein historisches Dokument betrachtet werden wird, das von einem seelisch-geistigen Zustand in unseren Gemarkungen in den heutigen Jahren Zeugnis ablegt. Denn täuschen wir uns nicht. Dieser Zustand entspringt einer Grundstimmung, die die Grenzen des nur Literarischen längst überschritten hat und in den vorausdenkenden und sich verantwortlich fühlenden Kreisen unseres Volkes, insbesondere bei der Jugend, verbreiteter ist, als man bei einer oberflächlichen Betrachtung unseres eigenen Wirtschaftswunderlandes glauben möchte. Schließlich steht die Zukunft des Landes und seines Verhältnisses zur Umwelt, zur Welt vor der Schwelle des dritten Jahrtausends zur Diskussion. Und das allerdings ist ein sehr großes und wichtiges Anliegen für alle, die den schweizerischen Staat und sein Volk ernst nehmen möchten.
12 Jahre später, im Dezember 1975, hat der damalige Chef vom Ressort Inland von Radio DRS, der Alfred De Fago, das Thema in der Sendung «Samstagsrundschau» mit dem Jean-Rudolf von Salis wieder aufgenommen. Und das ist auch eine Gelegenheit, der Professor in freier, mundartlicher Redeweise zu hören.
Schauen Sie, es hat in der Pro Helvetia, deren ich lang tätig war, ein ausgezeichneter Generalsekretär, der ist gestorben, der Karl Neff. Und der hat mir einmal gesagt, eigentlich ist jeder Schweizer ein Gemeinderat. Und das ist sehr richtig, die Demokratie der Schweiz und die staatsbürgerliche Tätigkeit vom einzelnen Schweizer ist ein lokalpolitische, ist ein gemeindepolitische, da weiss er Bescheid, da weiss er besser Bescheid, als viele Bürger in grossen Nachbarstaaten, wo nicht die Tradition von der Gemeindeautonomie und überhaupt von der Selbstverwaltung haben. Nun hat aber das Wort von Karl Neff wollen sagen, dass man dieses lokalpolitische, dieses selbstverwaltungsgemeindrätliche Übertragen auf die größeren Staatswesen, also auf die grossen Kantone und sogar auf die Eidgenossenschaft, und dass es den dort halt manchmal nicht recht klappt, weil die Politiker und auch der einzelnen Staatsbürger eigentlich keine größere politische Konzeption, keinen weiteren Horizont besitzt, sondern dass im Grunde auch, wenn man das so sagen kann, der siebenköpfige Bundesrat eigentlich nach dem Modell vom Gemeinderat konstituiert ist und nicht im Sinn von einer Staats- oder Nationalregierung, die die Führung in der Hand hat.
Ist die Kleinkariertheit oder die enge Ihrer Meinung nach im Laufe der Jahrzehnte eher grösser, eher stärker geworden oder eher kleiner?
Ich bin überzeugt, dass sie infolge von der nationalsozialistisch-faschistischen Zeit grösser geworden ist, ausgeprägter geworden ist, weil wir ja tatsächlich in unserem Schneckenhaus haben müssen bleiben. Und mehr als Schneckenhaus, wir haben uns als Igel eingegelt und sogar militärisch in einem Redui wollen verteidigen, falls wir angegriffen würden. Also sowohl ideologisch, wie politisch, wie militärisch hat eigentlich das Erlebnis von der faschistischen Reihe in Italien und Deutschland und das Erlebnis vom Zweiten Weltkrieg ist geradezu in das Schweizerhaus eingeschlossen. Das heisst, wir haben es bewusst in das Schweizerhaus eingeschlossen, weil wir es von dem allem nicht haben beeinflussen, weil wir es nicht haben überrennen, weil wir es haben für den Fall, dass etwas passieren sollte, weil wir es verteidigen wollten. Und das hat weitergewirkt. Ich glaube, das hat wirklich in den ganzen 50er Jahren noch in den 60er, mindestens am Anfang der 60er, zum Beispiel in der ganzen kalten Kriegsmentalität, die Kommunismus mit Nationalsozialismus gleichgesetzt hat, die gemeint hat, die Russen machen die gleiche Politik wie der Hitler. Das hat alles nachgewirkt und hat eben gemacht, dass wir uns in eine Enge zurückgezogen haben, während die übrige Welt, auch andere Kleinstaaten, Holland, Belgien, Schweden, Österreich, eine viel größere und, ich möchte sagen, der modernen Welt besser angepasste Politik gemacht haben.
Der Jean-Rudolf von Salis war beides. Ein hochgeistiger Mann und einer, der fest in der Wirklichkeit verwurzelt war. Mit feiner Sensibilität hat er gesellschaftliche und politische Entwicklungen wahrgenommen und mit ebenso feiner Sensibilität hat er festgestellt, was für eine grundsätzliche Bedeutung das sie haben. Ein letztes Beispiel, die Agitation vom traditionalistischen Erzbischof Marcel Lefebvre gegen seine katholische Mutterkirche und gesellschaftlichen Wandel. Im Radiokommentar vom 5. August 1977 hat er von Salis klar gemacht, dass das nicht nur eine innerkirchliche Angelegenheit ist.
Lefebvres öffentliche Stellungnahmen und das zustimmende Echo, das sie allenthalben finden, sind eine Erscheinung, die als ein Angriff auf die öffentliche Rechtsordnung bezeichnet werden muss. Denn es handelt sich nicht nur um eine innerkirchliche Streitfrage, ja kaum um eine ernsthafte theologische Kontroverse, sondern um einen Aufruhr, der alle etwas angeht. Lefebvres Opposition gegen die nachkonziliare Kirche, seine Anschuldigungen gegen den Papst und sein Bruch mit Rom haben primär nicht theologische, sondern politische Gründe. Der Erzbischof hat sie in öffentlichen Äußerungen und Zeitungsinterviews nicht verschwiegen. Wie für Mussolini, Hitler und Franco ist für Lefebvre der Liberalismus der große Schuldige.
Wie die faschistischen Diktatoren glaubt auch er an die Verschwörung der Freimaurer. Lefebvre fand bei ultrakonservativen Kreisen in verschiedenen Ländern Anklang, weil er in der Tradition der faschistischen Lehren für Autorität und gegen Demokratie ist.
Es hat gern gute Gründe gebraucht, für das der Jean-Rudolf von Salis so ausprägt, hat zu Ereignissen und Entwicklungen Stellung genommen. Wenn es gemacht hat, hat es gründlich gemacht und gewusst warum. Im Grunde aber ist er gegenüber allem Persönlichen zurückhaltend gewesen und skeptisch gegenüber allem, was mit Pauken und Trompeten dahergekommen ist. Vor allem auch in der Politik. Am 3. November 1978 ist im letzten regelmässigen Kommentar im Radio DRS hat er gesagt:
Ich habe in meinem Leben die betont ideologisch parteigebundene Stellungnahme zu allen politischen Entscheidungsprozessen als ein Hindernis für die Lösung von politischen Problemen betrachtet. Weit entfernt in der Politik nur eine Art höheres Schachspiel zu erblicken, konnte ich jedoch Politik auch nicht als einen gleichsam religiösen Glaubensartikel empfinden. Sie ist naturgemäß ein vitales Anliegen der Völker und ihrer Führungsspitzen. Doch ist sie zu sehr mit Sachfragen, materiellen Interessen und Machtkämpfen verquickt, als dass sie in metaphysische Höhen stilisiert werden sollte. Wir leben in einer technisch-wirtschaftlichen Weltzivilisation, deren Sachzwänge ungeachtet des politischen Regimes überall bestimmend und in den internationalen Beziehungen maßgebend sind.
Jean-Rudolf von Salis Worte im Krieg sind nicht Literatur. Ein Doppelpunkt von Hans-Peter Gschwend mit Material aus dem Archiv von Radio DRS. Im Verlag NZZ Libro kommt in diesen Tagen ein Buch raus, das das Leben und die Bedeutung von von Salis würdigt. Ein Buch liegt der CD von Hans-Peter Gschwend bei, wo ihr weitere Beispiele aus der Radiotätigkeit des Publizisten hören könnt. Das Buch könnt ihr auch im Radiokiosk bestellen. Titel: Jean-Rudolf von Salis, Historiker in bewegter Zeit. Autor: Urs Bitterli. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr diesen Doppelpunkt während der nächsten 4 Wochen auch bei uns im Internet auf drs1.ch neunisch nachhören. Oder ihr könnt die CD von dieser Sendung bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800. Ihr könnt anrufen jeweils an den Werktag von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 6 Uhr. Die Lieferfrist beträgt ca. 14 Tage. Die CD kostet 31.90 Franken und da ist neunisch Telefonnummer 0848 840 800.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.